So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Heute in der Folge Nummer 6 am 20. Januar 2016. Ja, ich begrüße alle Hörer, die meine Folgen bisher schon kennen und natürlich auch ganz herzlich alle Hörer, die heute neu eingeschaltet haben. Es werden von Mal zu Mal ein bisschen mehr. Das freut mich und ganz besonders freut mich natürlich auch das Feedback, das ich weiterhin von euch bekomme. Heute hatte ich eigentlich vor, eine ganz ruhige Folge über Achtsamkeit und Meditation zu machen. Ich habe mir extra vorgenommen, die ganze Woche über besonders achtsam zu sein, besonders gelassen zu sein, Ruhe zu haben, mir für die Dinge Zeit zu nehmen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und dann dachte ich mir, mach so eine so wunderschön ausgeglichene Folge, in der du deinen Hörern zeigst, wie gut es ist, wenn eine ganze Woche so ausgeglichen und ruhig ist. Und habe mich prompt kurz vorm Ziel heute Morgen doch ganz heftig über meine kleine Tochter aufgeregt. dahin mit Ruhe und Gelassenheit. Die Kleinen wissen doch immer noch, sind doch immer noch die beste Übung und Herausforderung für jemanden, der achtsam und meditativ leben möchte. Vielleicht ist das der Grund, warum man Buddhisten so selten mit den eigenen Kindern durch die Stadt laufen sieht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wäre aber interessant, wenn da draußen irgendjemand ist, der besonders achtsam und meditativ geübt ist und das schon sehr lange macht und sehr gut kann, der kann mir gerne ein paar Tipps zum Thema Nervenbalken mit kleinen Kindern geben. Normalerweise klappt das aber auch alles sehr gut und entspannt und das, was ich jetzt erzähle, hilft auch dabei. Und eigentlich ist das auch eine ganz gute Folge, trotzdem heute auch über Achtsamkeit und Meditation, was ich trotzdem machen werde. Und eigentlich kann ich schon fast froh sein, dass ich in dieser Woche auch mal nicht ruhig und ausgelassen war, weil ich glaube, wenn es um Thema Achtsamkeit geht, dann ist das ähnlich wie beim Minimalismus wahrscheinlich so, dass man nie einen finalen Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt habe ich die höchste Stufe erreicht und hier geht es nicht weiter. Wäre ja auch irgendwie schade. Das ist also auch ein Thema, wo man immer weiter am Ball bleiben kann und wo es ums Üben geht. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die heute neu eingeschaltet haben. Bei mir im Podcast geht es ja vornehmlich um den sogenannten Minimalismus. Den definiere ich für mich erstmal so auf die Dinge, dass ich versuche, möglichst wenig Dinge zu besitzen und mein Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Da fängt es natürlich auch schon an, dass wenn man alle Dinge so nach fast 10 Jahren jetzt entrümpelt hat, dass man dann auch mal auf andere Dinge schaut, auf sein eigenes Konsumverhalten jenseits der Dinge. Weil, wenn es hier mal zwischendurch quietscht oder so, ich muss heute nicht im Keller podcasten. Ich habe die Wohnung für mich frei und stehe gerade im Wohnzimmer. Aber wir haben einen alten Boden und der quietscht zwischendurch mal ganz gerne. Also wundert euch nicht. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ach doch, genau, nach den Dingen. Also dieses Thema Post-Minimalismus im Grunde, was kommt danach? Wenn man aufgeräumt hat und entrümpelt hat, fängt es im Grunde erst richtig an, mal sein eigenes Konsumverhalten zu überdenken, weil es kann ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck sein, dass man sich befreit hat von allen überflüssigen Krimskrams, den man so hat und die man sonst immer abstauben, reparieren, neu anschaffen und bedienen und pflegen muss, aber gleichzeitig seine Zeit vollstopft mit irgendwelchen anderen Konsumhandlungen, sprich gehetzt durch die Welt fliegt und reist und alle 2 Wochen beim Bungee-Jumping zu finden ist und völlig gestresst ist, weil man sein Leben voll mit irgendwelchen Aktivitäten packt und am besten noch dabei Multitasking betreibt, am besten noch beim Fallschirmsprung einen Podcast hören und telefonieren und alles gleichzeitig. Das ist für mich auch nicht die Vorstellung oder das Bild, was ich von mir habe, wo ich hin möchte, wenn ich über Minimalismus spreche. Also geht es hier auch immer um sehr viel mehr als nur die Dinge. Aber ich glaube, mit den Dingen fängt immer alles an. So hat jedenfalls bei mir alles angefangen und darüber erzähle ich ja hier hauptsächlich. Warum überhaupt Achtsamkeit und irgendwie diese Dinge, ist zurzeit ja sehr modern. Überall lese ich was von Achtsamkeit und hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass wir gerade wieder in einer Zeit leben, wo die Beschleunigung unseres Lebens doch erheblich zunimmt. Das Smartphone ist jetzt auch etwa 10 Jahre alt und das hat unser Leben ja doch schon ganz ordentlich beschleunigt, wie andere Techniken zuvor ja auch schon. Und ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, jede neue Technik verspricht uns ja irgendwie erstmal, dass man die Dinge, die man so täglich tut, schneller erledigt. Klassisches Beispiel ist die E-Mail. Wo auf einmal kann man ganz schnell einen Brief tippen und wegschicken. Das könnte man ja sich denken, oder das ist mal das Versprechen gewesen, dass man seine Arbeit dann viel schneller erledigt hat. Die ganzen Hilfen, die wir heute haben, sei es das Telefon, sei es das Internet, die E-Mail, all die kleinen Automaten und technischen Helferlein, die wir so in unserem Alltag ganz selbstverständlich benutzen, angefangen natürlich auch mit dem Auto, schnell von A nach B kommen, nicht mehr mit der Kutsche fahren oder laufen oder mit dem Pferd wie ganz früher. Alles ist beschleunigt und beschleunigt sich immer schneller und wenn man das ernst nehmen würde, sollte man doch meinen, so ein 8-Stunden-Arbeitstag von vor 100 Jahren müsste doch heute eigentlich so in 2 Stunden erledigt sein. Also eigentlich bräuchten wir alle nur noch 2 Stunden am Tag arbeiten, dank dieser wunderschönen modernen Techniken und hätten die restliche Zeit für die anderen schönen Dinge des Lebens. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und das ist das, was Nico Pech auch als einen Rebound-Effekt beschreibt. Ich lasse den Namen ja öfter fallen. Ich empfehle das auch sehr, mal bei YouTube reinzuschauen und Nico Pech zu googeln mit seiner Postwachstumsökonomie. Da sind ganz, 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 ganz viele interessante Ansätze, wo man weitermachen kann, wenn man glaubt, dass man mit dem Minimalismus schon sehr weit gekommen ist, sind da immer noch ein paar Hausaufgaben, die man machen kann. Das ist auch so ein roter Faden, der sich bei mir immer wieder durchzieht. Naja, eigentlich sollten wir mit den Techniken also ganz schnell durch sein mit allem, was wir so zu tun haben, aber klappt irgendwie nicht. Und da kommt der Rebound-Effekt, nämlich immer dann, wenn wir etwas beschleunigt tun können, machen wir auch parallel gleich das Ungünstigste, was wir machen können, nämlich wir machen mehr. Also statt wie früher 10 Briefe am Tag zu schreiben, schreiben wir heute nicht 10 E-Mails, sondern 20 oder 30 E-Mails. Das heißt aber auch, dass irgendjemand diese anderen E-Mails ja lesen muss. Das heißt, wir beschleunigen, obwohl wir eigentlich entschleunigen könnten. Und das Smartphone mit den ganz vielen tollen Apps, die wir haben, beschleunigt unser Leben ja auch nochmal. Das Versprechen ist, du kannst jetzt alles schneller erledigen. Das gilt vielleicht für die allererste Generation der Leute, die es haben. Dann aber haben alle diese Beschleunigung und plötzlich rasen wir alle noch viel schneller durch unser Leben. Und weil immer mehr von diesen Techniken auf uns zukommen oder uns angeboten werden und wir sie ja natürlich auch meistens gerne benutzen, bekommt das Thema Achtsamkeit auch immer wieder phasenweise, glaube ich, eine ganz besondere Bedeutung. Und hier ist das Versprechen, dass man wieder zu ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit und zum normalen menschlichen Tempo zurückfinden kann, ist aber auch eine zum Teil schwierige Übung. Ich selbst versuche immer wieder, das Thema Achtsamkeit in mein Leben aufzunehmen und so etwas wie Multitasking zum Beispiel erst gar nicht aufkommen zu lassen, immer nur eine Sache wirklich tun. Das klappt phasenweise ganz gut, dann klappt es phasenweise mal wieder nicht so gut, wo ich mich dann doch wieder erwische, dass ich Hausarbeit mache und dabei nebenbei einen schönen Podcast höre. Das ist also immer bleibt eine Übungsaufgabe noch ganz lange Zeit, aber es ist schon deutlich besser geworden als früher. Und immer wenn ich Achtsamkeit anwende als Methode, merke ich ganz kurz Zeit danach, dass das wirklich ganz schnell funktioniert, dass man entschleunigt, dass man runterkommt, dass man gelassener wird, dass man nicht mehr so reizbar ist, dass der eigene Körper ein bisschen runterfährt, man wieder mehr Kapazitäten hat, um mal zum Beispiel wieder gerade zu stehen, die Schultern hochzunehmen, schön durchzuatmen und gelassener auf die Welt zu gucken, was zur Folge hat, dass die ganz alltäglichen Sorgen weniger werden, dass man sich nicht mehr ganz so überfordert fühlt von seinem Leben und von all den Aufgaben und dass wieder mehr Genuss ins Leben reinkommt. Es gibt dann so ganz klassische Achtsamkeitsübungen, wo man zum Beispiel einfach mal eine Traube ganz langsam mit geschlossenen Augen isst und die ganzen sensomotorischen Erlebnisse und Reize ganz langsam in sich aufnimmt. Und plötzlich kann so etwas, so eine Kleinigkeit wie eine Weintraube zu essen, zu einem ganz tollen Erlebnis werden. Das Schöne an der Achtsamkeit finde ich, dass man sie bei allem anwenden kann. Achtsam kann man alles machen. Man kann sich achtsam die Zähne putzen. Man kann ganz achtsam das Geschirr mal mit der Hand abspülen, anstatt das wieder in diesen kleinen technischen Helfer Spülmaschine einzuräumen, der einem dann verspricht, hey, ich spüle für dich ab und in der Zeit kannst du ja schnell noch was anderes machen. Beschleunigungsfalle, ne? Man kann auch achtsam einem anderen Menschen in einem Gespräch mal zuhören und sich darauf konzentrieren, dass man wirklich das, was der andere sagt, erstmal aufnimmt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kenne das von mir, dass es mir gelegentlich passiert, dass während der andere spricht, ich schon in Gedanken meine Antwort formuliere und ich gar nicht mehr so richtig zuhöre oder ich nur 2-3 Schlagwörter mitbekomme und dann so mein Standardprogramm abspult. Im Nachhinein tut mir es immer unglaublich leid und Achtsamkeit kann da auch helfen, wirklich zuhören, danach eine Pause zu machen und darüber nachzudenken, was man da gehört hat. Das Schöne an der Achtsamkeit ist, dass abgesehen von irgendwelchen Büchern und DVDs und Seminaren und was sich natürlich um solche Themen immer drumherum rankt, grundsätzlich Achtsamkeit eigentlich gratis ist und man sofort damit anfangen kann. Ich will diese Seminare gar nicht schlecht machen. Ich persönlich habe da jetzt noch nie eins besucht. Ich glaube, ich habe mal ein Buch über Achtsamkeit, ja, habe ich 2 Büchlein darüber gelesen. Da waren auch schöne Anregungen dabei. Aber im Grunde ist es eine relativ leichte Übung, die besonders schwer ist, wenn man sie übt. Nämlich einfach mal nur eine Sache machen und in Gedanken ganz im Augenblick zu sein. Wenn man dann wieder merkt, ups, hat nicht geklappt, fängt man halt wieder von vorne an. Ähnlich wie bei der ganz klassischen Meditation. Wenn einige von euch da draußen vielleicht meditieren, werden sie das ja kennen, dass man versucht, im Augenblick zu sein. Und wenn die Gedanken mal wieder doch abschweifen, ärgert man sich nicht darüber, sondern holt die Gedanken ganz freundlich wieder zurück und ist wieder im Augenblick. Das verbessert wirklich das Lebensgefühl ganz ungemein. Ja, so meine Erfahrung zum Thema Achtsamkeit hat immer so ein bisschen was Ökohaftes, Übertriebenes an sich. Achtsamkeit, finde ich, ist jetzt auch ein Wort, was nicht besonders cool oder modern klingt, sondern klingt halt immer so ein bisschen wie, wie altbacken oder extrem alternativ, muss aber gar nicht sein, kann relativ cool und modern sein. Ich persönlich arbeite immer ganz gern mit Bildern im Kopf und wenn man so sich einen ganz klassischen Zen-buddhistischen Mönch vorstellt, in so einer orangenen Kutte, der so gelassen durchs Leben schreitet, das sind so Bilder, die ich dann immer im Kopf habe und die finde ich eigentlich gar nicht so uncool, sondern eigentlich sehr erstrebenswert. Die Kunst ist dann immer das Bild irgendwie in unsere moderne Welt zu transferieren. Und da versuche ich ja irgendwie für mich immer den Weg zu finden, das in unsere moderne Welt hineinzubekommen, weil ich glaube auch, man kann natürlich leichter vielleicht achtsam sein in einer anderen Kultur. Ich glaube, in unserer Kultur fällt das ganz besonders schwer, diese Übung, ist besonders anstrengend, lohnt sich aber umso mehr, weil man gerade in einer sehr schnellen und hektischen Kultur relativ leicht Erfolge erzielt und positive Effekte erlebt, wenn man Achtsamkeit anwendet, weil man ja viel leichter aus diesem schnellläufigen Hamsterrädern rauskommt und das sofort zu einem guten Gefühl führt. Dann ein anderes Thema. Die Chrissy hatte mir nochmal gemailt und das fand ich sehr witzig. Drüber geschrieben, Lesezeit 6,37 Minuten von der E-Mail. Also Chrissy, du brauchst keine Sorge haben, du darfst ruhig viel schreiben und Feedback-E-Mails, da habe ich immer Spaß dran, das zu lesen. Schön natürlich, wenn sie komprimiert sind und es jetzt keine 100 Seiten lang sind, die kann ich ja wirklich nicht lesen, jedenfalls nicht ganz so schnell. Aber es ist natürlich eine kleine Anspielung auf meinen Blog, wo ich auch die Lesezeit ganz gerne mal drüber schreibe. Ja. Da ging es bei dir nochmal um das Thema, um diesen Begriff Armutsschick. Und ich habe das mal jetzt im Anlass genommen, so ganz allgemein zum Thema Kritik am Minimalismus, mir ein paar Gedanken zu machen. Ich selbst erlebe in meinem Alltag jetzt keine besondere Kritik an meinem Lebensstil, möglichst wenig zu besitzen. Der ein oder andere, der das weiß in meinem Freundeskreis, der macht das schon mit dem Augenzwinkern, wenn er sich irgendwas Neues gekauft hat, eine neue DVD oder so, sagt er so, könnte dir ja nicht passieren oder die kleine oder andere lustige Bemerkung. Damit kann ich aber total gut leben. Da habe ich auch einen ganz guten Humor, was meinen eigenen Lebensstil angeht. Da bin ich nicht so verbissen. Und wenn ich eins nicht mag, dann sind es Menschen, die irgendeine Weltanschauung für sich gefunden haben. Sei es Menschen, die vegan leben, die geschafft haben, Vegetarier zu sein, die geschafft haben, zu sagen, ich trinke nie wieder Alkohol, gerade mit dem Rauchen aufgehört haben. Da kommt es ja häufig vor, dass das ganz anstrengende Menschen und Persönlichkeiten auf einmal werden, die andere unbedingt ganz schnell überzeugen wollen, dass sie da was ganz Tolles gefunden haben. Glaube ich von mir natürlich ein Stück weit auch, dass ich glaube, dass vielen Menschen Minimalismus und Konsumkritik im eigenen Verhalten gut tun würde. Aber es geht vor allem immer darum, das bei sich selbst zu praktizieren. Und ich glaube, kaum jemand ist wirklich schon komplett fertig. Und jeder hat noch so seine Baustellen. Deswegen sollte man vorsichtig sein, andere Leute offen zu kritisieren. Der Vegetarier, der es geschafft hat, kein Fleisch mehr zu essen, wo ich höchsten Respekt vor habe, der fliegt aber vielleicht einmal im Jahr um den halben Globus und verpulvert da so viel CO2, dass er dadurch die Welt auch nicht rettet. Und zwar dann keine Tiere mehr leiden müssen, aber die Umwelt trotzdem irgendwie drauf geht. Und der Veganer ist vielleicht ein besonders jähzorniger Mensch und pöbelt irgendwie Leute an oder finde es dann besonders schick, das neueste iPhone oder das neueste Samsung Galaxy zu haben und macht sich da halt keine konsequenten Gedanken drüber. Und selbst wenn jemand es schafft, an allen Baustellen, Wohnen, Ernährung, Mobilität, Konsum, Besitz, Statussymbole, fügt noch was hinzu, was ich jetzt vergessen habe, wenn jemand selbst es schafft, das alles runterzufahren auf ein angenehmes Minimum, dann sollte der sich trotzdem fragen, ob er immer noch ein lustiger angenehmer Zeitgenosse ist, mit dem man gerne sich unterhält, oder ob er grummelnd in der Tonne in der Ecke sitzt und mit dem Finger auf alle anderen zeigt, die nicht so leben wie er. Damit kriegt man erst recht niemanden überzeugt. Ich kenne das von mir selbst. Ich habe auch eine ganze Weile immer sehr despektierlich auf so Menschen mit sehr großen Autos geschaut, weil ich persönlich mit Autos nichts anfangen kann. Ich kann auch sehr gut darauf verzichten, in 90% der Fälle. Und dachte mir immer so, ja, warum sitzt da jetzt alleine jemand in einem SUV und meine Güte, das macht ja so gar keinen Sinn, da hat jemand wirklich noch nicht den Schuss gehört. Aber eigentlich sollte man versuchen, auch mit den Menschen, die nicht den Lebensstil haben, den man selbst für richtig hält, freundlich und herzlich umzugehen und einfach vielleicht von seinem Ansicht der Welt auch erzählen, nicht zurückhaltend sein, wenn es darum geht zu sagen, nee, für mich ist das nichts, und zwar aus folgenden Gründen. Und wenn das immer mehr Menschen tun, dann schaffen vielleicht auch immer mehr Leute den Absprung. Ich zum Beispiel versuche immer wieder permanent Vegetarier zu werden, beziehungsweise so wenig Fleisch wie möglich zu essen, und merke, wie unglaublich schwierig das ist und wie kulturell stark ich auf Fleisch geprägt bin. Und nichtsdestoweniger möchte ich gerne von anderen, die es schon geschafft haben, unterstützt werden und Tipps und Tricks hören, und möchte nicht immer wieder den Finger sehen, isst noch immer Fleisch und was das alles bewirkt und wie doof das ist, weiß ich selbst. Das braucht mir keiner sagen. Deswegen ist es halt schön, wenn man da eher entspannt auch mit dem Lebensentwurf anderer Menschen umgeht. Aber gelegentlich kann ich mir vorstellen, wenn man Minimalismus und Konsumkritik sehr aktiv lebt, dass man auch die ein oder andere Kritik sich einfängt. In einer der ersten Folgen habe ich euch ja auch erzählt von meinem Erlebnis der Tropfkerze und der Freundin einer Freundin, die dann oder einer Freundin, meiner heutigen Freundin, die dann völlig unverständlich darauf reagiert hat, warum ich diese Tropfkerze abgebe, was ja ein Erinnerungsstück ist und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Das war auch heftige Kritik in Form, dass dann jemand einfach den Ort verlässt und sagt, ich boykottiere jetzt durch meine Abwesenheit hier einfach mal deine ganze Party und bin jetzt weg. Ich glaube, dass wenn Minimalismus stark kritisiert wird oder ja Leute das besonders doof finden und dann sich darüber lächerlich machen, wie, ja, kannst ja gleich unter der Brücke wohnen oder dann werd doch obdachlos oder dann, habe ich auch schon erzählt, dann lösch doch erstmal jetzt deinen Blog und deinen Podcast, das ist ja auch nicht minimalistisch, wenn du das besitzt und das verbraucht ja auch Ressourcen und dass ja Minimalismus halt auch ein starker Angriff auf Normalität ist. Also wir alle haben ja so aufgewachsen hier in den westlichen Industrieländern, dass es gut ist, jedes Jahr immer mehr zu haben, mehr zu konsumieren, weitere Urlaube zu machen, also weiter wegzufahren, das neueste Handy zu haben, ein größeres Auto als der Nachbar, als Ziel zu haben, irgendwann ein Haus besitzen zu dürfen. Karriere ist natürlich auch sowas, da könnte ich mal eine eigene Folge drüber machen, dass man Karriere macht, also jemand, der mit 50 noch auf dem gleichen Posten ist wie mit 30, da stimmt ja auch irgendwas nicht, wo man dann fragen kann, ja, warum eigentlich nicht, wenn das eine Arbeit ist, die er gerne macht und gut kann, warum soll man denn zwangsweise Karriere machen, aber das vielleicht an einer anderen Stelle mal. Das da jetzt auszusteigen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt alles nicht mehr mit, ich arbeite jetzt weniger, weil ich nicht mehr so viel Geld brauche, weil ich nicht mehr so viel Dinge kaufe, weil ich nicht mehr so weit wegfahre, weil ich keine Ratenkredite mehr abschließe, weil ich in meinem Fall jetzt nur noch ein nur noch ein Smartphone habe, das 200 Euro kostet, 200 Euro für ein Smartphone, und nicht mehr 600, 700, 800 Euro und ich nur noch irgendwie 4 Euro im Monat für Handy ausgebe und nicht mehr 40 oder 50 wie vorher. Und deswegen brauche ich jetzt einfach von allem weniger und dann kann ich auch um 12 von der Arbeit gehen und muss nur noch 20 Stunden oder 25 oder 30 Stunden in der Woche arbeiten. Das kann ich mir dann schon vorstellen, dass es im ersten Moment ein bisschen Ärger auslöst bei anderen. Da kann ich aber dann ehrlicherweise nichts für. Also ich ziehe ja nicht gerade herum und zeige mit den Fingern auf irgendwie mal alle meine Arbeitskollegen oder sonst wen und sage, haha, du arbeitest ja immer noch Vollzeit und wenn du dies und dies und dies anders machen würdest, könntest du ja viel schöner und das ist es ja nicht. Aber es ist natürlich schon radikal, ein Stück weit aus diesem gewohnten Konsumverhalten auszusteigen und bei jeder Gelegenheit zu sagen, nee, danke, möchte ich nicht. Weil bei jeder Gelegenheit wird einem ja auch was angeboten. Ne? Man kann ja kaum heute irgendwie ein Geschäft betreten, ohne dass einem nochmal extra was angeboten wird. Ich habe vor 2 Wochen mir dann doch mal wieder neue T-Shirts gekauft, 4 an der Zahl, weil ich 5 oder 6 hatte, die ich aussortieren musste, die gar nicht mehr gingen. Und musste dann natürlich auch im Laden immer wieder sagen, nein, danke, ich brauche keinen extra Gürtel und nein, danke, die anderen T-Shirts da hinten interessieren mich nicht. Ich habe jetzt wirklich viel gekauft und gut ist, ich danke Ihnen und sind auch schöne T-Shirts und das war's jetzt, aber ich brauche nicht mehr. Und dann geht man irgendwie durch die Hallen, durch die Mall oder wo man da auch immer einkauft und wird dann natürlich wieder angesprochen von irgendwelchen Handy Vertragsanbietern und so weiter, das bleibt ja alles nicht aus. Und wenn man da kontinuierlich immer sagt, nein, danke, brauche ich nicht, interessiert das die Verkäufer erstmal nicht besonders, weil man ja nur ein Einzelfall ist. Aber wenn man das konsequent durchzieht und im Bekanntenkreis man das auch mitbekommt, dann führt das mindestens zu Irritationen. Also ich weiß noch aus meiner Zeit, als ich angefangen habe um 2006 herum, dass die Leute erst gedacht haben, ach, wie nett, der Marco schenkt uns hier Bücher. So. Und dann schenkt er uns dies noch und das noch. Und irgendwann haben sie es aber spitz bekommen und gesagt so, nee, Moment mal, jetzt haben wir ja noch mehr Krempel in der Wohnung und du lebst hier ganz entspannt und musst weniger putzen, sauber machen, pflegen und reparieren und alles. Nee, wir wollen deine Sachen auch nicht mehr. Also irgendwann klappt das nicht mehr. Und führt, wie gesagt, mindestens zu Irritationen, wenn man das sehr konsequent durchzieht. Eine andere Sache ist natürlich sowas wie Status oder Freundschaften, die sich vielleicht über die eine oder andere Sache gebildet haben. Und wo ich letztens erst sehr positiv überrascht war, ich nämlich einen guten Freund habe, mit dem ich 2006 die Welt von Apple entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob er hier zuhört, aber wenn, dann weiß er jetzt ganz genau, dass er gemeint ist. Und ich vor ein paar Monaten mich entschieden habe, mir kein neues iPhone zu kaufen, sondern halt ein günstigeres Gerät von einer anderen Marke, das aber an unserer Freundschaft überhaupt nichts geändert hat, sondern man ganz entspannt weiter auch über alles reden konnte und über Apple reden konnte, über Technik. Und das ist auch, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich. Das klingt jetzt banal, sollte auch so sein. Aber ich glaube, viele Freundschaften oder Beziehungen definieren sich auch über, naja, wir gehören einer Statusschicht an, wir finden beide den Fußballverein toll oder diese technischen Geräte finden wir toll. Was man ja auch weitermachen kann. Ich bin immer noch sehr interessiert an moderner Technik, bin immer noch sehr interessiert an der Firma Apple und an anderen technischen, an anderen Firmen, die da irgendwas entwickeln und bin da auch immer eigentlich auf dem Laufenden, aber nicht alles, was mich interessiert, muss ich halt auch besitzen. So. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Muss auch mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Die 30 Minuten sind jetzt natürlich vorbei. Ich wollte mich heute wirklich mal dran halten, aber ein bisschen was habe ich noch. Ja, die Chrissy schreibt noch, bitte mach noch lange weiter. Der Podcast scheint ihr also zu gefallen. Das finde ich sehr toll. Dankeschön dafür. Und ja, ich habe vor, das hier sehr lange zu machen. Deswegen kommt auch nur einmal in der Woche eine Folge, weil ich nicht mein ganzes Pulver jetzt schon irgendwie verheizen möchte, sage ich mal, und mich überfordern möchte. Und ich aus eigener leidvoller Geschichte weiß, wie es ist, wenn ein Podcast, den man eigentlich sehr mag, plötzlich aufhört da oder eine lange Pause macht. Das war bei mir der Zeitgenossen-Podcast, der auch über Wachstumskritik, über Nico Pechs Postwachstumsökonomie, über Fallhöhe reduzieren, eigenes Thema irgendwann mal, ganz viel gesprochen hat und ganz, ganz tolle Interviews geführt hat, ganz interessante Themen hatte, relativ lang war mit teilweise ein oder zwei, also einer Stunde, zwei Stunden meine ich, und mir meine damalige Elternzeit ganz unglaublich versüßt hat. Ich bei vielen Spaziergängen mit schlafendem Baby dann ganz tolle, interessante Themen gehört habe und plötzlich kam da nichts mehr. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man wenn man so einen Podcast verliert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das wirklich ganz, ganz lange zu machen. So lange, wie ich eben Hörer habe, die das auch gerne hören möchten. Ja. Die Chrissy schreibt dann noch was zum Thema Werbung und dieser Gefühlsmanipulation. Werbung ist ja auch eine Art Gefühlsmanipulation und dem Widerstehen durch Abwarten, was ich wirklich super finde. Das erinnert mich an meinen Widerstand, wenn ich mal wieder glaube, irgendwas ganz dringend kaufen zu müssen, dass ich dann einfach abwarte und ich für meinen Teil dann früher darauf gespart habe und dann irgendwann der Konsumwunsch ganz von alleine wegging und quasi wie der Güterzug bei Chrissy laut ratternd davongefahren ist. Das ist, wenn man das schafft, wenn man gerade Hunger hat und eine Werbung über irgendwas ganz Leckeres sieht und plötzlich natürlich darauf ganz dollen Hunger hat, dann abwarten zu können, vielleicht eine Stunde oder zwei und zu merken, ah, es geht wieder weg, das ist schon wirklich eine ganz hohe Kunst. Gelingt mir manchmal, immer öfter, aber ist wirklich eine schwierige Übung. So, zum Abschluss noch ein Thema, was ich heute anfange und was ich dann demnächst vertiefen werde. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen von einer Firma. Nein, ich mache jetzt keine Werbung für eine Firma, aber die Jungs und Mädels von Ergotopia haben mir eine schöne Grafik zur Verfügung gestellt, beziehungsweise mir erlaubt, die und andere Grafiken zu benutzen. Und dann ist auch die Quelle, finde ich, immer zu nennen. Da hat mir, wo ist die Mail, der Christian geschrieben. Und zum Thema Smartphone und digitale Demenz, über die ich ja schon mal geblockt habe, darauf reagiert. Und gesagt, hey, wir bei Ergotopia, wir haben da eine schöne, lustige Infografik. Schau dir die doch mal an. Vielleicht kannst du die auch verwenden. Die habe ich mir angeschaut und finde das Konzept von Ergotopia auch ganz interessant. Kurz gesagt, die Jungs und Mädels da verkaufen alles rund ums Büro, was einem dabei helfen soll, ergonomisch gesund zu bleiben. So, hier ist der Werbeblock jetzt abgeschlossen. Das Schöne, was die auch noch machen, ist, dass die sagen, wir teilen unser Geschäftsmodell in zwei Seiten auf. Auf der einen Seite, klar, wir verkaufen Dinge. Auf der anderen Seite, wir geben auch ganz viel Wissen und Informationen gut aufbereitet weiter. Und da ist zum Beispiel zum Thema Smartphone und was das so alles bewirken kann am Körper eine sehr lustige Grafik, die ich jetzt auch mal als Aufhänger benutzen möchte, heute und in Zukunft mal ein bisschen über das Thema Smartphone-Benutzung, Smartphone-Sucht, muss man immer mal schauen, zu sprechen. Die Grafik habe ich euch verlinkt auf dem auf meinem Blog zu der heutigen Folge. Und da die heißt 7 gute Gründe, unser Smartphone häufiger wegzulegen. Ich habe da ja auch schon mal drüber geschrieben. Das Smartphone hat wirklich einige Aspekte, die doch eher kritisch zu betrachten sind und die man nicht einfach damit wegwischen kann mit, ja, ist ein neues Gerät und irgendwann gewöhnen die Leute sich daran, dass das halt so ist, wie es jetzt ist und das anders ist und dann ist auch gut, sondern es macht halt doch einiges mit uns. Und die Jungs und Mädels von Ergotopia haben das ganz witzig aufgearbeitet in einer sehr schönen Grafik, die kann man sich angucken. Da geht es zum Beispiel dann auch in Zukunft mal darum, Smartphones sind lästige Gesprächskiller. Smartphones können gefährlich sein. Das ist gar nicht mal so lustig, wenn Leute plötzlich überfahren werden oder gegen Laternen laufen, weil sie gerade aufs Smartphone gucken oder vielleicht sogar Unfälle bauen. Ein Stück weit bedeutet das Smartphone natürlich auch Flucht aus der realen Welt. Das finde ich vollkommen legitim manchmal. Muss man nur halt aufpassen, wie häufig und intensiv man das macht. Dann so die Frage, ob so richtige Liebe und Liebe zwischen zwei Menschen nur funktionieren kann, wenn man ein Smartphone hat. Oder klappt das heute auch noch, wenn man das nicht hat? Ist man darauf angewiesen, heutzutage ein Smartphone zu haben, um eine Beziehung aufbauen zu können? Finde ich eine ganz spannende Frage. Thema Essen ist natürlich auch so eine Sache. Das Bildchen zeigt hier eine Pizza und alle drumherum machen Fotos, schreiben über die Pizza, laden Bilder bei Instagram hoch und so weiter. Und nur einer sagt, lecker, ich esse die und die ist sogar noch warm. Dann Smartphones sind wohl Ergonomie problematisch auch zu betrachten, weil durch die geneigte Kopfhaltung nach vorne und unten die Nackenmuskulatur stark belastet wird, der Daumen, den man da immer in Feinmotorik ganz viel benutzt, kann gut möglich da in Leidenschaft geraten werden. Ich bin kein Mediziner, deswegen gebe ich das jetzt nur so halb mal wieder. Ihr könnt euch das anschauen. Ich mache aber keine Aussagen über irgendwelche Garantien, ob das alles richtig ist. Da verweise ich auf die Quellen von Ergotopia, die das da drunter geschrieben haben, wo die ihr Wissen herhaben. Ich finde es zumindest nicht ganz unplausibel, und habe es bei mir selbst auch schon gemerkt, dass natürlich das viele Gucken auf Monitore, die nur ein paar Zentimeter entfernt sind, dem Auge jetzt nicht unbedingt gut tut, wenn es die Fähigkeit bewahren soll, in die Ferne zu gucken, also auch in der Ferne scharf zu sehen. Das ist eine Beobachtung, die ich an mir selbst gemacht habe. Mit dem Daumen, das glaube ich auch, dass das unter Umständen zu Problemen führen kann, wenn man den ganzen Tag nur diese kleinsten Minimalbewegungen macht. Man kennt das aus anderen Berufen, wo Zwangshaltungen normal sind oder immer wieder die gleichen wiederkehrenden Bewegungen ausgeübt werden müssen. Das ist ein Gesundheitsrisiko, ganz klar. Ja, nicht zuletzt muss man sich vielleicht auch mal in Zukunft die Frage stellen, ob ein Smartphone wirklich das geeignete Gerät ist, um einen Augenblick festzuhalten für die Ewigkeit. Der Wunsch war, glaube ich, schon immer da, seitdem die Menschen malen können, seitdem sie fotografieren können, seitdem sie jetzt Videos aufnehmen können. Und das nächste wird dann sein, 3D gescannte Holographien zu machen. Vielleicht stehen wir irgendwann gemeinsam einen schönen Sonnenuntergang am Meer, schauen auf die Wellen hinaus und um das festzuhalten, werfen wir dann 4 Drohnen in die Luft, die uns umkreisen und einen 3D-Scan von uns und der Situation machen und den können wir uns dann zu Hause wie bei Star Wars nochmal ganz in Ruhe anschauen. Aber ob der Moment dadurch schöner wird, dass man irgendwie immer das Smartphone rausholt oder vielleicht in Zukunft dann Drohnen um einen herum sausen, die einen dann einscannen und alles festhalten in 3D. Ich habe da so meine Zweifel. Ja, was ich auch noch ganz interessant fand, waren so die Zahlen und Fakten zum Thema Smartphone. Demnach gibt es eine Studie, die besagt, dass 91% aller erwachsenen Smartphone-Benutzer ihr Smartphone rund um die Uhr in greifbarer Nähe haben. Da muss ich sagen, zu den 91% zähle ich leider auch. Ob ich das so toll finde, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Und da bin ich gerade mal wieder dran, das ein bisschen zu verbessern. 75% der Nutzer nehmen ihr Smartphone sogar mit auf die Toilette. 15% lassen es dabei ins Klo fallen. Ich kenne diese ganzen Studien jetzt nicht, aber ich zitiere sie hier jetzt mal in Kürze. Doch, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gehört. Laut einer Forscherstudie würden 60% der Jugendlichen eine Woche lang eher auf ihr Liebesleben verzichten als auf ihr Smartphone. Ja. Genau. Dann ist natürlich noch so dieser Punkt, der angesprochen wird, wie viel seltene Erden und Gold und andere Metalle so in diesen Geräten drin ist, die irgendwo auch auf der Welt aus der Erde herausgeholt werden müssen. Und das machen nicht irgendwelche Roboter oder gut bezahlte Fachkräfte, sondern das wird ganz häufig von Kinderarbeit erledigt. Und da wird einem auch anders, gerade wenn man selbst Vater von zwei kleinen Kindern ist und man weiß oder gesagt bekommt, dass woanders auf der Welt Kinder in dem Alter oder ein bisschen älter irgendwie Erz kratzen müssen, damit ich mein Smartphone hier habe. Das stimmt schon nachdenklich und motiviert mich auch immer wieder, die Geräte, die ich habe, maximal lange irgendwie zu benutzen, zu reparieren und mich immer wieder zu hinterfragen, ob ich denn Sachen wirklich brauche. Ja, das wird dann in der nächsten Folge und vielleicht sogar in den nächsten Folgen immer mal wieder Thema sein. Denn um mein eigenes Smartphone-Verhalten mal zu beobachten, habe ich mir auf mein Android-Gerät hier die Applikation, die App Mental mit H installiert. Die ist kostenlos und die untersucht sehr genau das eigene Smartphone-Verhalten mit einer regelmäßig findenden Abfragung des Glückfaktors. Also die App beobachtet einmal, wie und womit ich mein Smartphone benutze, wie häufig ich das anmache und so weiter. Und fragt mich auch gleichzeitig regelmäßig, hey, guck mal hier, wie stark grinst der Smiley denn gerade bei dir? Ich habe das heute Morgen mal installiert und lasse es jetzt laufen. Und werde mal nächste Woche in der nächsten Folge dann mal berichten, wie sich so mein Smartphone-Verhalten verhält und wie abhängig ich wohl davon bin. Der Podcast macht natürlich hier auch einfach viel aus. Alleine jetzt habe ich schon fast eine Stunde wieder das Ding in der Hand. Da muss man natürlich auch mal gucken, was mache ich jetzt wirklich damit. Und aber genau darum soll es ja gehen. Gut. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen habt, dann bitte immer per E-Mail oder Kommentar zu der Folge zu mir. Ihr könnt mich und meinen Podcast unterstützen. Die Wege dazu findet ihr auf meinem Blog unter marco-matteis.com. Auch ansonsten bin ich ganz normal leicht zu finden. Wenn ihr mich im Internet sucht, werdet ihr schon auf mich stoßen. Auch eine Rezension bei iTunes würde mir natürlich weiterhelfen. Ihr dürft auch anderen von dem Podcast erzählen und mich da weiterempfehlen. Und ich denke, das war's für heute. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, eine schöne dann kommende Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören.